Südwestfunk Baden-Baden. SWF 1.
Heute Mittag und das sind die Themen. Die Umfalle aus Untertürkheim. Mercedes muss die A-Klasse nachbessern. Am Mikrofon Detlef Kratz. 12.21 Uhr, SWF 1, heute Mittag. Ein Mercedes fällt nicht um. Die Autobauer aus Stuttgart wehren sich vehement gegen den Verdacht, die neue A-Klasse stehe nicht sicher auf schwäbischen Beinen. Der Vorwurf, bei Testfahrten in Schweden ist ein A-Klasse-Wagen bei einer scharfen Slalomfahrt einfach umgekippt. Fahrfehler oder Fahrwerkprobleme, das war bis heute die Frage. Die Antwort darauf gab der Konzern heute Vormittag, Thomas Dürselen.
Pkw-Vorstand Jürgen Hubert hat die Karten auf den Tisch gelegt. Der sogenannte Elchtest, bei dem in Schweden eine A-Klasse umgestürzt ist, wird wohl jetzt in das Testprogramm von Mercedes aufgenommen werden. Um rot-weiße Hütchen mit hohem Tempo herumzukurven, ist natürlich auch bei den Stuttgartern Standard. In Schweden, und das will man beim Daimler bisher nicht gewusst haben, wird bei dem Ausweichtest nicht gleichzeitig auch gebremst. Das ist der Elchtest. Aufgefallen ist das jetzt erst bei der A-Klasse mit ihrem hohen Schwerpunkt. Andere Pkw mit niedrigerem Schwerpunkt kippen dabei nicht um. Ein Test durch den TÜV Südwest, vorgeführt im Film heute auf der Pressekonferenz, konnte den schwedischen Umkipper nicht reproduzieren. Ein Vorstandsmitglied des TÜV bescheinigte das soeben. Aber Daimler gibt sich damit nicht zufrieden, denn der Imageschaden, der eingetreten ist, lässt sich durch Abwehr nicht reparieren. Erste Soforthilfe. Bei den Tests stellte sich heraus, dass es ein spezielles Reifenfabrikat war, bei dem die kritischen Fahrzustände und der Umfaller vorgekommen sind. Der Reifen, so Jürgen Hubert, ist für das Extremmanöver zu weich. Die Autos, die mit dem falschen Reifenfabrikat ausgerüstet sind, bekommen jetzt kostenlos neue Reifen. Wer der Hersteller des Reifens ist, wurde nicht gesagt. Man will den Eindruck vermeiden, dass Daimler die Schuld auf andere schiebt. Es ist keine Schuld des Reifenherstellers, das betonte der Daimler-Vorstand. Seit Verkaufsstart vor 2 Wochen sind 3000 Autos an Kunden ausgeliefert worden. Die Hälfte davon hat die zweifelhaften Reifen und die werden ausgetauscht. Zweite Soforthilfe. Alle A-Klasse-Autos werden ab Februar 98 kostenlos mit ESP ausgerüstet. Die elektronische Stabilitätskontrolle ist bisher ein aufpreispflichtiges Ausstattungsmerkmal der oberen Klassen. Es kostet als Extra 1700 Mark und sollte ab dem nächsten Herbst auch für die kleine A-Klasse angeboten werden. ESP ist die Fortsetzung von ABS und Anti-Schlupfregelung. Es wird auch als aktives Fahrwerk bezeichnet. Bei zu schneller Kurvenfahrt zum Beispiel greift die Elektronik ein und bremst selbsttätig einzelne Räder und stabilisiert den Wagen so. Dadurch wird zum Beispiel das Aufschaukeln eines Autos beim heftigen Hin- und Herdrehen des Lenkrads verhindert. Auch Schleudern wird automatisch korrigiert. Zurzeit ist die ESP-Ausrüstung nicht in der Stückzahl verfügbar, die für die A-Klasse nötig wäre. Kunden haben dann die Wahl, ob sie ihren Wagen sofort haben wollen, dann wird es nachgerüstet. Sie können aber auch die Abnahme verschieben, dann bekommen Sie es später komplett. Jürgen Hubert sagte, dass dieses das Unternehmen rund 100 Millionen Mark zusätzlich kosten wird. Seit den Fernsehberichten der letzten Tage gibt es übrigens vermehrt Abbestellungen. Wie viel wollte Vertriebschef Dieter Zetsche nicht sagen?
Sie hören die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Gleich 7.50 Uhr, 10 vor 8. Seit einem Jahr dürfen die Geschäfte hierzulande länger geöffnet haben. Die Ladenbesitzer beklagen allerdings weiterhin gefallene Umsätze. Die Gewerkschaften kritisieren, dass die neue Regelung keine neuen Arbeitsplätze gebracht habe. Nur die Verbraucher begrüßen wohl die Möglichkeit, auch am späten Abend einkaufen zu gehen. Und dies vor allem draußen auf der grünen Wiese. In Thüringen hat sich deshalb Claudia von Laag für uns umgehört.
Freitagabend, 18 Uhr. Durch die Erfurter Fußgängerzone weht ein kalter Wind. Es nieselt. Ein paar Passanten haben die Mantelkragen hochgeschlagen und hasten zur Straßenbahn. Vor dem Kino steht ein Grüppchen Jugendlicher, ansonsten ist die Straße fast leer. Als eine der Ersten schließt Angelika Schuler ihr Fotogeschäft.
Wenn jetzt mal noch einer, während ich hier sauber mache, noch mal vor der Tür steht oder so, den nehme ich freilich noch mit rein. Aber das war's dann auch. Es wird immer weniger in der Straße hier. Die Altstadt stirbt aus.
Schräg gegenüber die Modeboutique von Sibylle Bernhardt. Die Chefin hat ihre Angestellten nach Hause geschickt. Sie steht alleine im Laden und wartet auf Kundschaft. Eine Stunde später als im Fotogeschäft ist auch bei ihr Feierabend.
Jetzt mache ich halt bis 19 Uhr auf. Das haben wir halt dann ab Januar, Februar haben wir dann umgestellt wieder, weil sich's echt nicht gelohnt hat. Ne? Haben wir auch eine C-Liste gemacht, also das war erschreckend.
Das Geschäft von Sibylle Bernhard ist beileibe kein Ramschladen. Markenmode zu gehobenen Preisen, die eigentlich von Leuten gekauft wird, die tagsüber viel zu tun und keine Zeit zum Einkaufen haben.
Das dachte ich eigentlich immer, dass die, die das kaufen, weniger Zeit haben und eben abends gehen, aber gehen eben noch nicht.
Nur zwei Geschäfte haben in der Marktstraße bis 20 Uhr auf. Ein Schuhladen und eine Apotheke. Chefin Angelika Messing hat erst vor kurzem ihre Apotheke eröffnet. Für sie sind die langen Ladenschlusszeiten ein Test.
Weil ich gesagt habe, wenn es sich nicht rentiert, dann werde ich das auch wieder beenden. Aber wir hatten halt auch schon Leute da, die haben dann gesagt, nein, bloß nicht. Wir kommen jeden zweiten Tag vorbei, nur damit sie offen lassen. Weil es ist halt günstig. Also auch die jungen Leute, die dann so 7:30 oder so nochmal in die Stadt gehen, denen fällt dann ein, brauchen doch noch was, wir kommen reingestürmt.
Doch 7:30 ist die Fußgängerzone der thüringischen Landeshauptstadt fast endgültig verwaist, die Bürgersteige hochgeklappt. Die Kundinnen und Kunden haben mit den Füßen abgestimmt. Selbst diejenigen, die in der Innenstadt wohnen, haben es nach ein paar Versuchen aufgegeben, abends dort einzukaufen.
Ich hatte vor kurzem erst das Dilemma, in dem ich einen Fernsehkabel brauchte und durch die Innenstadt gelaufen bin, alle einschlägigen Geschäfte abgelaufen sind und alle hatten zu. Und ich zum Schluss gerade noch so geschafft habe, in Thüringenpark gefahren bin und es dort gerade noch geschafft habe, dort so ein Kabel zu kaufen.
Das muss auch Fotografin Angelika Schuler einsehen. Seit 15 Jahren hat sie Laden und Atelier in Erfurts Innenstadt. Doch viele ihrer Stammkundinnen und Kunden hat sie an die neuen, schicken Einkaufszentren auf der grünen Wiese verloren.
Anfangs habe ich es nicht so eingesehen. Habe ich gedacht, treulose Tomaten, aber ich verstehe das langsam. Weil ich auch manchmal selbst, wenn ich nach 18 Uhr, es ist zwar nur 2-3 Mal im Jahr, aber dann sehe ich auch, dass ich in so ein Haus komme, weil ich erst spät einkaufen kann, wo ich dann mehreres unter einem Dach habe. Und da habe ich es auch schon genutzt und habe mir gedacht, oh, jetzt gehst du ja schon fremd, anstatt zu Frau Dings und Dings, die auch zu dir kommen.
Abends 7:30 stehen die Autos vor dem Globusmarkt an Erfurts Stadtrand dicht an dicht. Die Kassen klingeln. Manager Stefan Berger reibt sich die Hände. Sein Einkaufszentrum hat von den langen Öffnungszeiten profitiert.
Wir haben zum einen einen Umsatzzuwachs, der weit über Branchenschnitt liegt, und haben zum anderen auch neue Arbeitsplätze schaffen können. Hier in Erfurt beispielsweise sind seit November 96 fast 20 neue Arbeitsplätze entstanden. Und wenn man sich die Entwicklung mal in Thüringen anschaut, bei einer Negativentwicklung von 3% liegen wir also auch hier wieder weit über Branchenschnitt.
Die Verkäuferinnen arbeiten in zwei Schichten. Die meisten von ihnen haben sich mittlerweile daran gewöhnt.
Ja, weil meine Kinder groß sind. Also ich habe da Gott sei Dank kein Problem mehr damit. Mich stört es nicht, sagen wir mal so. Man macht ja eigentlich alles mit, wenn man einen hohen Arbeitsplatz behält.
Außer dem großen Lebensmittelmarkt gibt es hier auch eine Reihe Fachgeschäfte. Ein Reisebüro, einen Blumenladen, eine Apotheke, ein Fotogeschäft. Alle Pächter mussten einen Vertrag unterschreiben, in dem ihre Öffnungszeiten festgelegt sind. Es ist verboten, den Laden vor 20 Uhr zu schließen, egal ob jemand etwas kauft oder nicht. Die Kunden wissen das zu schätzen. Die meisten von ihnen gehen überhaupt nicht mehr in die Innenstadt einkaufen.
Nee, gar nicht. Weil ich hier alles kriege. In die Innenstadt gehen wir nicht. Nur selten mal so zum Bummeln, ja, aber zum Einkaufen nicht.
Also für mich ist es auf jeden Fall günstiger, weil ich sowieso lange arbeiten muss. Deswegen ist mir bis 20 Uhr ist mir schon ganz sympathisch.
Wir fahren hier so in der Woche einmal hier rein, dann kaufen wir alles ein. Nach welchen Danken? Ja, hier sind wir billiger.
Man kann sich nicht darauf verlassen, ob die Läden nach 18 Uhr geöffnet haben oder nicht. Wenn es einheitlich wäre, dann könnte man auch sagen, gut, ich gehe erst 19 Uhr los. Aber so weiß ich ja nicht, wenn ich mir eine Jacke kaufen will, dann haben eben nur noch 40% der Läden offen, wo ich potenziell hingehen würde. Und deswegen lohnt sich es eher nicht.
Das Problem ist das Chaos bei den Öffnungszeiten in der Innenstadt. Das hat auch der Eisenacher Kaufhausbesitzer Ralf Schwager erkannt. Er will die Kunden wieder zurückholen. Schwager versucht mit einem Vertrag, ähnlich wie in den Zentren auf der grünen Wiese, die Händler auf eine gemeinsame Linie einzuschwören.
Es muss in die Köpfe rein. Und ganz wichtig ist eins, es muss auch Geld fließen. Die Leute müssen was, die Einzelhändler müssen was dafür bezahlen. Denn es nützt ja nichts, wir sagen, wir machen nur bis 19 Uhr unseren Laden auf oder bis 20 Uhr oder sonntags bis 16 Uhr, sondern wir müssen dafür werben. Die Leute müssen es wissen. Und da muss jeder, und so stellen wir uns das vor in Eisenach, einen gewissen Betrag von 50 Mark im Monat, die Kleinen, bis zu 1000 Mark die Großen zahlen, um ein Werbebudget aufzubauen. Und wir stellen das uns etwa vor, 2/3 Werbung und 1/3 Aktionen. Es muss ja auch was los sein. Eins ist ganz wichtig, wenn der innerstädtische Handel nicht noch kreativer wird, als er ist, wird er untergehen.
Eine Initiative, die vom Thüringer Wirtschaftsministerium unterstützt wird. Minister Franz Schuster zieht nach einem Jahr längere Öffnungszeiten keine positive Bilanz. Das Ausbluten der Innenstädte ist durch die gelockerten Ladenöffnungszeiten befördert worden, so der CDU-Politiker. Er appelliert an die Innenstadthändler, nicht so schnell die Flinte ins Korn zu werfen.
Ich vermute, dass man da zu früh sich entschieden hat. Man braucht einen längeren Atem. Man muss, denke ich, sich durchringen dazu, dass man vielleicht am Vormittag später öffnet, weil dort die einkaufsschwachen Zeiten ja auch sind. Also hier, denke ich, müssen wir die Chancen der längeren Öffnung generell erkennen im Handel und eben auch die Konsequenzen ziehen. Ein sehr selektives Verhalten, was gegenwärtig zu beobachten ist, das kann nicht zum Erfolg führen.
Ein Appell, der bei der Fotografin Angelika Schuler ungehört verhallt. Wie soll ich denn länger aufmachen? Ich stehe ganz allein im Laden, sagt die 49-Jährige. Meinen Angestellten musste ich vor kurzem entlassen.
Die Aufträge wurden echt weniger mit den großen Häusern vor der Stadt. Obwohl wir eben sehr gut zusammengearbeitet haben. Muss ich ihm eines Tages sagen, Andreas, jetzt geht's an mein Privates, du verdienst mehr als ich. Ich muss dich langsam entlassen.
Freitagabend, 18 Uhr in der Erfurter Fußgängerzone. Gegenüber von Angelika Schulers Fotoatelier saß den ganzen Tag über ein Bettler. Als die zierliche Frau mit den langen blonden Haaren ihr Geschäft abschließt, ist er verschwunden. Schon vor einer Stunde hat er die Münzen von seiner blauen Plastiktüte aufgelesen und ist gegangen. Die Stadt ist leer.
Aus Thüringen eine Reportage von Claudia van Laak. Und 58, noch 2 Minuten bis 8. Wir hören uns wieder in den Informationen am Morgen im Deutschlandfunk nach den Nachrichten um 8.10 Uhr.
Soweit die Ortszeit mit Kerstin Zillen. Im Akzent, zu dem Sie nun Günter Helmich begrüßt, wird es noch einmal um die Rede von Bundespräsident Herzog gehen. Seit langem schon werden von verschiedenen Seiten Zweifel geäußert, ob das deutsche Bildungssystem derzeit noch in der Lage ist, die künftigen Hersteller des Bruttosozialprodukts angemessen zu qualifizieren. Die immer wieder angemahnte Bildungsreform ist fällig, das sagen alle. Doch nun hat sich auch der Bundespräsident ihrer angenommen, angestiftet und eingeladen durch die Präsidenten der 3 Berliner Universitäten, die sich erhoffen, dass das Echo so groß wird wie der bei der viel zitierten Adlon-Rede. Hier ein Zusammenschnitt wichtiger Passagen.
Wissen ist heute die wichtigste Ressource in unserem rohstoffarmen Land. Wissen können wir aber nur durch Bildung erschließen. Wer sich wie wir den höchsten Lebensstandard, das beste Sozialsystem und den aufwendigsten Umweltschutz leisten will, und daran sollten wir festhalten, der muss auch das beste Bildungssystem haben. Und außerdem lassen Sie mich das bitte in aller Deutlichkeit hinzufügen, außerdem ist Bildung ein unverzichtbares Mittel des sozialen Ausgleichs. Bildung ist der Schlüssel zum Arbeitsmarkt und noch immer die beste Prophylaxe gegen Arbeitslosigkeit. Bildung hält die Mechanismen des sozialen Auf- und Abstiegs offen und hält damit unsere offene Gesellschaft in Bewegung. Und Bildung ist zugleich das Lebenselixier der Demokratie in einer Welt, die immer komplexer wird, in der kulturelle Identitäten zu verschwimmen drohen und in der das Überschreiten der Grenzen zu anderen Kulturen zur Selbstverständlichkeit werden sollte. Man sagt das so leicht, Bildung entscheidet über unsere Zukunft. Aber wie steht es um diese Zukunft wirklich, wenn die besten Köpfe dieser Welt auf der Suche nach den besten Ausbildungsmöglichkeiten nicht mehr nach Deutschland kommen? Es ist nicht nur der Verlust an Internationalität und an Gewinnung von Sympathie, der uns schadet. Darin steckt vor allem eine unverblümte Nachricht. Und diese heißt, ihr seid nicht mehr gut genug und ich füge es bewusst hinzu, ihr seid nicht mehr rasch genug. Und diese Nachricht müsste uns so treffen wie vor 40 Jahren der Sputnik-Schock die Vereinigten Staaten. Als Signal dafür, jetzt alle Kräfte zusammenzunehmen und einen neuen Aufbruch zu wagen. Es stimmt nicht, dass unsere Jugendlichen Aussteiger mit Nullbock-Mentalität sind. Das ist aufgelegter Quatsch. Es ist falsch, Lehrer pauschal als faul zu bestimmen, obwohl sie tatsächlich mehr Unterrichtsstunden mit größeren Klassenstärken bewältigen müssen als vor wenigen Jahren. Es ist auch nicht richtig, alle Defizite auf das fehlende Geld zu schieben. Natürlich ist gute Bildung nicht im Billigangebot zu haben und um es ganz deutlich zu sagen, auch in der finanziellen Unterstützung von Wissenschaft, Forschung und Ausbildung werden wir Opfer bringen müssen. Aber trotzdem sind unsere Defizite auch nicht allein mit dem Scheckbuch zu lösen und erst recht ist Kosten-Nutzen-Denkung nicht bildungsfeindlich. Wenn ich die Dinge recht sehe, dann geht es vor allem darum, jetzt Tabus zu brechen, Irrwege abzubrechen und falsche Mythen zu beseitigen. Ich nenne nur ganz kurz 7 Punkte. Erstens, Menschen sind Individuen. Sie haben infolgedessen unterschiedliche Begabungen. Wer das leugnet, der vergisst einerseits die herausragenden Talente, die unser Bildungssystem oft genug jämmerlich behindert. Und er vergisst, ich weiß es nicht, aber vielleicht ist ja nicht jeder, der jetzt klatscht, ein herausragendes Talent. Und er vergisst, was aus menschlichen Gründen und aus sozialen Gründen genauso wichtig ist. Er vergisst die weniger Begabten, denen unser Bildungswesen oft genug jeglichen Abschluss verweigert. Zweitens, eine Banalität, aber sie muss immer wieder gesagt werden, Bildung und Vermittlung von Bildung beginnt nicht erst mit dem Abitur. Praktische und theoretische Begabungen sind gleichwertig. Das muss sich dann aber auch in den Bildungsangeboten, in den Abschlüssen und in den Berufschancen und vor allem in der gesellschaftlichen Achtung niederschlagen. Da haben wir viel zu tun. Drittens, es gibt keine Bildung ohne Anstrengung. Wer die Noten aus den Schulen verbannt, der schafft möglicherweise Kuschelecken. Ich habe gar nichts gegen Kuschelecken, aber allein kann das Rezept nicht sein. Aber er schafft keine Bildungseinrichtungen, die auf das nächste Jahrtausend vorbereiten. Viertens, es ist ein Irrglaube, ein Bildungssystem komme ohne die Vermittlung von Werten aus. Ich weiß, viele Lehrer leisten diese Wertevermittlung. Und meistens, und so ist es ja auch richtig, durch ihr Beispiel und durch Diskurse in ihren jeweiligen Fächern. Was Wahrhaftigkeit ist, habe ich von meinem Mathematik- und Physiklehrer gelernt und nicht irgendwo anders. Aber es ist auch auf wertevermittelnde Fächer zu achten. Deshalb gehört zum Beispiel der Religionsunterricht in die Schule und darf nicht in die Pfarrsäle verdrängt werden. Falsch ist auch die Vorstellung, die Schule sei Reparaturbetrieb für alle Defizite unserer Gesellschaft. Meine Damen und Herren, da sind schon auch die Damen und Herren Eltern gefordert. Die Schule kann die Eltern bei der Erziehung unterstützen, aber ersetzen kann sie sie nicht. Sechstens, es ist falsch zu glauben, dass alle Bildungsinhalte durch bürokratische oder rechtliche Vorgaben festgelegt und möglichst einheitlich geregelt werden müssten. Das kann man gar nicht. Und siebtens, ebenso falsch ist es anzunehmen, das beste Bildungsangebot könne überhaupt nur vom Staat kommen. Gerade in einem guten öffentlichen Bildungssystem brauchen auch private Initiativen unsere Sympathie und unsere Ermutigung. Vor uns liegt eine offene Welt, Eine Welt mit großer Komplexität und neuer Freiheit, damit aber auch eine Welt mit größerer Verantwortung für jeden Einzelnen. Und es geht für unsere Kinder und Enkel darum, dass sie sich in dieser komplexeren Welt zurechtfinden können und dass sie nicht in einer Woge ungeordneter Fakten, Ereignisse und Informationen untergehen. Mit kosmetischen Korrekturen ist es da nicht getan. Es geht nicht um kleine Retuschen an Studienordnungen. Es geht auch um etwas mehr als um eine Rechtschreibreform. Wir müssen an die Inhalte unseres Bildungswesens herangehen. Das ist 40 Jahre bei allen Reformanstrengungen nicht getan worden. Und deshalb rufe ich, wenn ich von einem öffentlichen Diskurs spreche, ganz besonders dazu auf, über die Inhalte zu diskutieren, die das 21. Jahrhundert nach dem, was wir heute wissen und ahnen können, bestimmen werden. Ich glaube an die Zukunft eines Bildungssystems, das sich durch 6 Eigenschaften auszeichnet. Das erstens wertorientiert und zweitens praxisbezogen ist. Vielleicht sollte man besser sagen lebensbezogen, damit das nicht gleich nur auf die wirtschaftliche Schiene geht. Eines Bildungssystems, das drittens international und viertens vielgestaltig ist, das fünftens Wettbewerb und damit Wetteifern zulässt und das sechstens, was mir das Allerwichtigste ist, weil es der Schlüsselbegriff zu allem anderen ist, das sechstens mit der Ressource Zeit vernünftig umgeht.
Soweit Ausschnitte aus der heutigen Rede des Bundespräsidenten zur notwendigen Bildungsreform.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen. Und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 201. Köln wurde vor mehr als 2000 Jahren von den Römern gegründet. Deshalb kann man sagen, dass schon die ersten Kölner Ausländer waren. Seit man 1961 angefangen hat, Gastarbeiter ins Land zu holen, weil nach dem Bau der Mauer fast keine Flüchtlinge mehr aus der DDR kamen, leben in Köln wieder sehr viele Ausländer. Besonders Türken haben viele Kinder, deshalb ist bei den Kindern der Ausländeranteil noch höher als bei den Erwachsenen. In einer Kölner Schule sind 80% der Schüler Ausländer. Viele ausländische Schüler sprechen Deutsch viel besser als ihre Muttersprache, aber weil in der Kölner Innenstadt der Ausländeranteil besonders hoch ist, spielen da viele italienische Kinder nur mit italienischen Kindern und türkische Kinder fast nur mit türkischen. Wenn sie dann mit 6 Jahren in die Schule kommen, müssen sie vor allem erstmal Deutsch lernen, denn von ihrem Vater haben sie oft nicht viel Deutsch gelernt und die meisten türkischen Mütter sprechen nur wenig oder gar kein Deutsch. In so einer Schule können die deutschen Kinder ihren ausländischen Mitschülern viel beibringen. Das ist sehr gut für ihre eigene Entwicklung, aber viele deutsche Eltern denken, dass ihre Kinder dabei nicht genug lernen und deshalb vielleicht später keine Lehrstelle bekommen. Deshalb schicken viele Eltern ihre Kinder nicht auf so eine Schule mit einem hohen Ausländeranteil, sondern sagen, dass ihre Kinder jetzt bei Verwandten in einem anderen Stadtviertel wohnen und melden sie dort zur Schule an. Alle Kinder müssen dort zur Schule gehen, wo sie wohnen, aber ob sie tatsächlich bei ihren Eltern, ihrer Großmutter oder einer Tante wohnen, kann man nicht kontrollieren. Tatsächlich fahren sie von zu Hause zu der anderen Schule. Wegen der vielen ausländischen Kinder kann man in Nordrhein-Westfalen als Fremdsprache statt Englisch auch Türkisch oder Italienisch wählen. Die Italienischlehrerin, die den Fremdsprachenunterricht für diejenigen gibt, die Italienisch als Fremdsprache gewählt haben, gibt den italienischen Kindern, die nicht gut Deutsch können, Deutschunterricht auf Italienisch. Aber nicht nur wegen der schlechten Deutschkenntnisse vieler Schüler haben die Lehrer es an so einer Schule schwerer als an anderen Schulen. Es genügt nicht, den Schülern nur Lesen und Schreiben beizubringen. Da sind auch viele Schüler, deren Eltern als Bürgerkriegsflüchtlinge oder Asylbewerber nach Deutschland gekommen sind. Da es in Köln zu wenig Wohnungen gibt, hat man manche von ihnen auf Hotelschiffen auf dem Rhein untergebracht. Aber auch in den Heimen für Asylbewerber fehlen oft ausreichende Kochgelegenheiten. Deshalb werden die Kinder oft nicht richtig ernährt und der Schulleiter führt deshalb schon bei der Einschulung der Sechsjährigen eine kleine Ernährungsberatung durch. Die Kinder, die nicht zum Mittagessen nach Hause gehen, sondern auch nachmittags in der Schule bleiben, um ihre Hausaufgaben unter der Aufsicht einer Lehrerin zu machen, weil die Eltern beide berufstätig sind, sollen sich ihr Mittagessen von zu Hause mitbringen, aber viele haben noch nicht einmal gefrühstückt, wenn sie in die Schule kommen. Deshalb muss man sich in der Schule auch darum kümmern, dass sie etwas zu essen bekommen. Die Kinder der Gastarbeiter kommen ebenso wie die deutschen Kinder mit 6 Jahren in die Schule, aber Kinder von Asylbewerbern brauchen in Deutschland nicht zur Schule zu gehen und viele tun das auch nicht. Ein 12 Jahre altes Mädchen, das schon seit 5 Jahren in Deutschland ist, ist erst im Alter von 11 Jahren eingeschult worden. Vor einem Jahr konnte sie weder lesen noch schreiben, aber jetzt ist sie froh darüber, dass sie zur Schule gehen kann und geht schon in die 4. Klasse. Weil die Lehrer sehr viel für die Kinder tun, gehen trotz des hohen Ausländeranteils ebenso viele Schüler nach der 4. Klasse auf eine Realschule oder ein Gymnasium wie an anderen Schulen. Viele ausländische Kinder kommen sehr gerne zum Unterricht. Das ist vielleicht auch ein bisschen anders als an anderen Schulen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 201. Danke.